Dann ein herzliches Hallo an alle Menschen da draußen. Schön, euch zu hören. Mein Name ist Jason. Und schön, dass ihr zuhört. So, das wäre es richtig. Ihr seid bei Schöner Glauben und heute habe ich Tilman Haberer zu Gast.
Hallo.
Und da freue ich mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich höre Schöner Glauben sehr gerne und jetzt, wenn ich mich da selber mal hören kann, ist auch gut. Ist schön.
Das ist voll gut. Es ist halt tatsächlich so, dass ich dich schon seit Gott 9.0 wahrgenommen habe. Das ist tatsächlich ein Buch gewesen, das so, ich glaube, das ist schon, wie lange, 10, 15 Jahre her, dass du das geschrieben hast.
2010 ist es rausgekommen.
Ja, Wahnsinn, fast 15 Jahre. Das ist damals im Freundeskreis und so in meiner Bubble ist das durchgereicht worden und das hat uns damals schon begleitet. Du hast dann auch noch die von der Anmut der Welt geschrieben. Da darfst du heute aber auf gar keinen Fall was zu sagen, weil ich bin nämlich erst zu einem Viertel durch und ich will nicht gespoilert werden.
Gut. Ja, zum ersten Viertel darf natürlich ich auch was sagen, zu sagen.
Ja? Definitiv, du darfst auch zu dem Rest was sagen, das war Spaß. Also ich habe das erste Viertel gelesen, fand super. Aber heute reden wir stärker über dein aktuelles Buch Kirche am Ende, 16 Anfänge für das Christsein von morgen. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist 1955 geboren, bist evangelischer Pfarrer, Gestaltseelsorger und systemischer Berater. Das habe ich heute noch neu nachgeguckt und gelernt. Finde ich sehr gut. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal drauf eingehen, ob der systemische Blick vielleicht da auch sehr stark zum Tragen kommt von dem, was du so machst. Du warst aber auch lange Gemeindepfarrer in München in der Citykirche und als freiberuflicher Seelsorger und Journalist unterwegs. Und du hast auch noch übersetzt und bist Autor. Also ich würde sagen, sehr, sehr, einen sehr, sehr hohen Output.
Ist ja auch eine lange Zeit. Also war 40 Jahre praktisch berufstätig und da kann schon was zusammenkommen.
Ja, sehr erstaunlich. Doch, lass uns doch mal kurz über Anmut der Welt und über Gott 9.0. Das ist ja, du hast ja diesen Begriff integrale Theologie, hast du da geprägt.
Ja, aufgegriffen. Oder sag mal, ich habe den Begriff integral aufgegriffen und auf Theologie angewandt. So.
Okay. Magst du mal kurz für diejenigen, die das noch nicht wahrgenommen haben, einfach kurz erzählen, was ist das, was hat es damit auf sich?
Also ich sage jetzt nicht den ganzen Hintergrund von Gott 9.0, also für die das System kennen, die Gott 9.0 kennen, es geht um die Stufe 7 oder den Raum 7 gelb, 7.0, die gelbe Farbe. Für die damit nichts anfangen können, mache ich es ganz einfach. Integrales Bewusstsein oder der integrale Ansatz bedeutet, dass Dinge, die scheinbar widersprüchlich sind oder auf den ersten Blick widersprüchlich sind, integriert werden können. Also dass der integrale Blick schaut weniger auf das Entweder-Oder, richtig oder falsch, wahr oder unwahr, sondern sucht die Gemeinsamkeiten und versucht auch, Paradoxien zu integrieren. Und tatsächlich liebt der integrale Blick sogar das Paradox. Und das eröffnet dann wieder ganz neue Zugänge auch zu spirituellen Aussagen, auch zu Glaubensaussagen unserer christlichen Tradition. So viel mal in aller Kürze wirklich.
Ja, ich glaube, das lässt sich vertiefen. Also vielleicht können wir das demnächst auch nochmal machen. Wie gesagt, ich muss noch ein paar Seiten lesen, aber
ich komme gern nochmal.
Sehr gut. Heute, wie gesagt, sprechen wir ein bisschen über Kirche. Du hast dein Buch genannt Kirche am Ende, 16 Anfänge für das Christsein von morgen. Und ganz hinten steht drauf, dass du dich mit Orten des Aufbruchs beschäftigt hast. Und an diesem Wort bin ich als allererstes hängen geblieben, Aufbruch, weil da steckt ja Brechen drin. Und vielleicht fangen wir da mal an, also dieses Brechen, wie viel, glaubst du, steckt dann in diesem Christentum von morgen eigentlich auch ein Brechen, ein Abbrechen oder einfach ein Brechen drin?
Ja, ich würde sagen, in der Kirche von heute in der Kirche von heute steckt schon ganz viel an Abbruch und, also ich würde es nicht sagen Zusammenbruch, aber an Abbruch drin. Wenn man sich die neueste Studie zur Kirchenmitgliedschaft der evangelischen Kirche in Deutschland anschaut, die jetzt im November 23 rausgekommen ist, da wird prognostiziert, dass bis zum Jahr 2040, das ist also in 16 Jahren, dass da sich die Zahl der Kirchenmitglieder und damit auch der Kirchensteuerzahlenden um die Hälfte, also um 50% reduzieren wird. Und das ist durchaus ein nennenswerter Abbruch. Und es wäre fatal, wenn es in diesem Abbruch nicht eben auch Aufbrüche gäbe. Aber tatsächlich ist erstmal, es bricht eine Tradition ab, die unsere Weltgegend seit 1400 Jahren geprägt hat. Und das, also es werden die Volkskirchen, wie wir sie kennen, wie wir sie gewohnt sind, also vor allem wir Älteren, also ich bin in den 60er Jahren in einen Kindergottesdienst gegangen, wo 60, 70 Kinder saßen in einer Kapelle, wo heute vielleicht 2 oder 3 kämen. Ja, also ich habe noch so diese Hochzeit der Volkskirche durchaus miterlebt und das ist völlig am Verschwinden. Es werden Gemeinden aufgelöst, zusammengelegt, Kirchen verkauft. Die Kirche zieht sich aus der Fläche zurück, muss es tun, weil einfach das Geld weniger wird, weil die personellen Ressourcen weniger werden. Das ist auch noch so eine Beobachtung oder so eine Prognose. Es werden wahrscheinlich die Planstellen, ich gehe jetzt mal von meinem Berufsstand aus, für Pfarrpersonen auch um 50% zurückgehen oder um 30%. Aber diese Planstellen werden trotzdem nicht besetzt werden können, weil, wenn man sich die Theologiestudierendenzahlen anschaut, an den theologischen Fakultäten, die reichen nicht aus, um die Boomer, die wie ich jetzt in den Ruhestand gehen, zu ersetzen und danach zu kommen. Also da ist einfach ganz viel Abbruch von drin.
Ich finde das spannend. Ich habe natürlich nicht diese Zeit mitbekommen, so in den 60ern. Ich glaube, ich habe mal irgendwie von Wilhelm Busch, glaube ich, da habe ich mal dann, das ist jetzt ja, das ist deutlich noch vor den 60ern, der hat ja so mehr in der Zeit auch der Nationalsozialisten hat er gearbeitet und der hat dann ja auch erzählt, dass da die Kirchen voll waren und wir da irgendwie so, ich kann mir das schwer vorstellen. Meine erste Frage wäre so ein bisschen, die hat natürlich auch einen Hintergrund, ist denn von dem, was da an Inhalten gepredigt worden ist, hat sich das großartig verändert aus deiner Sicht? Also sprich, es gibt ja diese Theorie, naja, die Kirche ist halt liberal geworden und deswegen ist das leer geworden.
Was dazu? Die Kirche ist liberal geworden, ja. Also zum Teil jedenfalls. Es gibt ja immer noch sehr konservative Kirchengemeinden. Aber ich würde rundheraus bestreiten, dass das der Grund ist, dass die Kirchen leer sind. Der Grund ist vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Die Menschen sind einfach auch liberaler geworden, nicht mehr traditionsfixiert. Ganz viele, die ganze moderne und postmoderne Entwicklung mit ihrem Individualismus und ihrer, mit der ganzen Pluralität, die jetzt aufgekommen ist, die arbeitet einfach gegen dieses kollektivistische Gemeindeverständnis. Also ein Beispiel, es hat ja auch das Rote Kreuz zum Beispiel oder andere Organisationen, die viel mit Ehrenamtlichen arbeiten, die klagen ja auch darüber, dass die Ehrenamtlichen ausbleiben oder die Bereitschaft, sich auf längere Zeit verbindlich zu engagieren, dass die zurückgeht. Das ist die gleiche Entwicklung, die sich in den Kirchengemeinden eben so auswirkt, dass die Menschen halt sagen, nee, am Sonntagvormittag möchte ich lieber ausschlafen, frühstücken und dann spazieren gehen.
Ja, das ergibt Sinn. Also
das heißt eben, die Rückkehr zu vermeintlich bewährten konservativen Formen und Inhalten würde vermutlich nicht viel bringen.
Ja, ich glaube, dass es das Argument gibt. Mich überzeugt es tatsächlich nicht. Ich finde das spannend, ich glaube, dass das jetzt, also jetzt Wilhelm Busch oder so, die Leute, die in Deutschland gepredigt haben in einer Zeit, in der die Kirchen voll waren. Ich habe das Gefühl, dass damals es nicht so einen großen Unterschied gab zwischen dem, was Kirche geglaubt hat oder gelehrt hat und so generell auch so wahrscheinlich Moralvorstellungen und so weiter und dem, was so in der Gesamtgesellschaft als normal galt. Ich glaube, dass die oder könnte das, wie siehst du das, könnte das auch ein Teil davon sein?
Das ist ein Teil davon und ein anderer Teil ist auch noch, dass die Menschen eben vor 60, 70 Jahren insgesamt einfach viel stärker traditionsgeleitet waren. Und man ist halt in die Kirche gegangen, weil man in die Kirche geht. Ob die Leute das dann innerlich wirklich mit einem Glauben verbunden haben, der inhaltlich gefüllt war und der die Menschen wirklich erfüllt hat, so wie man sich das vorstellt, ja, dass sie also in brennender Liebe zu Jesus und in glühender Hingabe an die Mitmenschen gelebt haben, das wage ich zu bezweifeln. Da war sicher mehr an persönlichem Glauben da, als es heute gibt, aber es war auch ganz viel einfach Konvention.
Dieses Christentum von morgen, mit was muss das brechen?
Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das Christentum von morgen, die Christenheit von morgen, sehr aktiv mit viel brechen muss. Die Brüche sind da. Und ich sage vielleicht mal so einen Gedanken, der mir in dem Zusammenhang wichtig ist. Also wir leben ja in einer Zeit wirklich voller Krisen. Also brauche ich jetzt gar nicht aufzuzählen, das weiß jeder. Und bei Krisen haben Systeme immer prinzipiell drei Möglichkeiten. Auf Englisch nennt man das, ist so ein schönes Wortspiel, fight, flight oder freeze. Im Deutschen wäre das denn flüchten, kämpfen oder erstarren. Und flüchten wäre in dem Fall, ich flüchte mich zurück in die früheren vermeintlich goldenen Zeiten. Ja? Ich predige konservativ, ich verkündige eine konservative Ethik und so weiter. Freeze, das Erstarren, das ist das, was viele, denke ich, wirklich viele Kirchengemeinden machen. Die machen einfach mehr desgleichen und bleiben bei dem, was sie schon immer getan haben. Und kämpfen wäre in dem Fall der Aufbruch in neue, zu neuen Ufern, die Suche nach neuen Formen, die der Gegenwart und der Zukunft, soweit wir sie erkennen können, angemessen sind. Also da wäre der Bruch, von dem du gesprochen hast, ist eher ein Aufbruch jetzt in dem Fall tatsächlich. So.
Okay. Das finde ich spannend. Ich frage mich so ein bisschen, also kämpfen, ich assoziiere da direkt mit die Form von Christentum, die in diese Kulturkämpfe reingehen.
Okay, ja.
Die Krisen.
Ja.
Die Krisen eben versuchen durch das Bekämpfen von welchen äußeren und inneren Feinden man da ausmacht, darüber irgendwie zu stabilisieren oder in die Zukunft zu bringen.
Ja, nee, so habe ich es gerade nicht gemeint. Vielleicht muss ich ein anderes Bild verwenden. Es gibt also die Möglichkeit eben zu beharren und zu sagen, weiter so. Hat immer geklappt. Und die zweite Möglichkeit ist, sich zurückzuziehen auf frühere eben vermeintlich bewährte Positionen und zu sagen, früher hat es doch auch geklappt. Ja, früher waren die Leute fromm, früher waren die Leute anständig, da sind sie in die Kirche gegangen und wir müssen einfach das wieder so machen wie früher, dann klappt es wieder. Und die dritte Möglichkeit ist, weiterzugehen in größere Weite. Ja, bei Gott 9.0 wäre das dann sozusagen der nächste Entwicklungsraum. Und neue Dinge ausprobieren und neue Dinge entwickeln, weil die alten eben, weil ich meiner Einschätzung nach, also wenn ich dieses Mindset habe, weil dann meiner Einschätzung nach das Alte sich eben nicht bewährt hat, sondern schon früher mal bewährt hat, aber jetzt nicht mehr funktioniert. Es ist überlebt und es muss was Neues kommen. Und was das sein wird, das wissen wir noch nicht. Das ist ja das Wesen des Neuen.
Nee. Mich erinnert das ein bisschen an ein Bild, was ich glaube Brian McLaren am Anfang der 2000er, glaube ich, oder Ende der 2000er, ich bin mir nicht mehr sicher, bei einer Veranstaltung von Emergent Deutschland gebracht hat. Der hat dann ein Foto gezeigt. Auf dem Foto war eine Brücke zu sehen und die Brücke, die eigentlich über einen Fluss führen sollte, war aber quasi im Trocknen, weil es eine Naturkatastrophe oder irgendein Naturereignis gegeben hat, sodass der Fluss sich einfach um ein paar hundert Meter weiter in eine Richtung verschoben hat. Also der Fluss, der war da, aber die Brücke hat einfach nicht mehr getaugt. So, das erinnert mich ein bisschen daran. Es muss irgendwie was Neues passieren, weil es haben sich so grundlegende Dinge verschoben, muss was Neues gebaut werden.
Und es gibt natürlich immer eine gewisse Anzahl von Menschen, die diesem Ruf in die früheren und vermeintlich bewährten Formen folgen und die da auch irgendwie Sicherheit finden. Das sieht man eben daran, dass so, was weiß ich, sowas wie das Gebetshaus von Johannes Hartl oder ICF oder so, dass die ja durchaus Leute anziehen. Die haben ja Erfolg. Ja, die sind ja voll. Also die decken ein Bedürfnis ab, eben von Menschen, die auf die Krise so reagieren, dass sie sagen, ja, eben, früher war es besser und jetzt gehen wir nach früher zurück. Aber das ist halt nur ein...
Ja. Wobei es ist aber auch sehr, sehr ambivalent. Also ich glaube, dass gerade sowas, also sei es jetzt Hartl, sei es ICF, das sind ja eigentlich auch krasse hybride Formen. Also da werden vermeintlich alte Inhalte werden ja in ein sehr modernes Design, in Popmusik, das schildert ja alles. Das ist ja alles sehr, sehr modern, also sehr fortschrittlich. Meine These war ja häufig, dass man heute so ein bisschen die Wahl hat. Entweder man hat so eine moderne Hipster-Geschichte, da hat man dann fundamentalistische Inhalte und eine neue Form, oder man bewegt sich eben so im volkskirchlichen, landeskirchlichen Bereich. Mhm. Da hat man eher moderne Inhalte, aber dafür dann fundamentalistische Strukturen und Formen.
Und genau, und das käme darauf an, eben Formen zu finden, also die oder Wege zu finden, auf denen moderne, postmoderne, der Gegenwart angemessene Formen mit entsprechenden Inhalten, also auch mit der Gegenwart entsprechenden Inhalten zusammenkommen. Also ich bleibe jetzt mal bei diesem Stichwort postmodern. Johannes Hartl hat ja, so viel ich weiß, über die Postmoderne promoviert sogar, also der kennt sich da gut aus und macht eben, wie du gesagt hast, die Formen sind super postmodern, ja, nach Gott 9.0 super grün, ja, aber die Inhalte sind ja, die Sprache, die er verwendet, ist auch postmodern, aber die Inhalte, die er vermittelt, sind traditionell, ja, bei ihm wirklich gut katholisch und bei Leo Bigger meinetwegen halt, ja, traditionell evangelikal. Das kann man machen, aber ich denke, dass in die Zukunft ein anderer Weg führt.
Meine Frage an diese Form von Kirche ist ja auch so ein bisschen, dass ich die Befürchtung habe, dass dass man wahrscheinlich auch Botschaft und Form manchmal nicht so ganz trennen kann, oder zumindestens habe ich, also zum Beispiel denke ich, dass solche Kirchen ja häufig auch sehr, sehr machtzentriert sind. Ja, also das ist dann Leo Bigger, da ist dann eben Johannes Hartl, und das sind dann die weißen Männer, die vorne auf der Bühne stehen und tausende Leute frontal ausgerichtet. So, also da scheinen ja auch von der ganzen Grundanlage, wie das Ganze aussieht, also ich finde auch, dass das Räume zum Beispiel, Räume predigen ja sehr, sehr stark. Und wenn man dann da in so einer Geschichte ist, ich frage mich immer, was ist das für ein Christsein, wenn der Otto-Normal-Christ, die Otto-Normal-Christin, das Einzige, was die machen kann, ist ja dann in so einen großen Raum zu gehen, sich auf den Stuhl zu setzen und die Hände zu heben. Ja,
vom Stuhl auf das Hände
zu heben. Ja, genau. Ich steh auf und heb die Hände. So, wo ich denke, okay, das finde ich maximal schwierig und total angepasst an den Zeitgeist. Ja, das ist, ich finde ja, solche Kirchen sind irgendwie kapitalistisch durch und durch. Das ist Christentum und Kapitalismus sind da so in so eine Ehe gegangen. So, aber und deswegen frage ich vielleicht da noch einen Punkt eben. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wenn da Kapitalismus und Kirche und Glaube so zusammenkommen, ist das nicht die Kirche von morgen, weil Kapitalismus werden wir morgen wahrscheinlich auch noch haben.
Also ich mache da eine etwas sophisticated erscheinende Unterscheidung. Für mich ist das Kirche von heute in der Zukunft.
Ja. Das, ich habe es gelesen und fand es eine mega starke Sache. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ja, also die Formen sind heutig, die Inhalte sind gestrig, funktionieren heute auch noch, aber sind uralt. Hm. Und das wird einfach in die Zukunft verlängert. Das ist aber nichts Neues. Es ist keine neue Antwort auf die Herausforderungen, die einfach die Gegenwart und die Zukunft bringen wird. Das sind eben diese Antworten, die man für bewährt halten kann. Und es gibt ja, wie gesagt, eine ganze Anzahl von Menschen, die damit auch leben können, die sich darin zu Hause fühlen, geborgen fühlen, die da Sicherheit finden. Schwierig wird's, wenn ihnen das dann zu eng wird. Ja, dann, aber das ist ein ganz anderes Thema nochmal. Kommen wir vielleicht auch noch drauf, das Thema Postevangelikalismus und so. Aber solange ich mich in dieser Gemeinschaft, in diesen Formen, in dieser Musik baden kann und wohlfühlen und zu Hause fühlen kann, ist ja alles gut, sozusagen, ja. Und, weil du das vorhin gesagt hast, also die Formen, die sprechen ja auch sehr stark. Ich habe bei der Konkurrenz im Hossa Talk gesagt.
Grüße gehen raus.
Ja, auch. Ja, das Erlebnis, das kann ich doch in einem Rockkonzert auch haben, ja. Da ist auch, und ich meine, wenn du dir anschaust, steht auch in meinem Buch, also ich habe eine Aufnahme gesehen von einem Konzert von Prince irgendwo in der Schweiz. Das ist echt der Hammer. Also der Anfang, es ist wirklich wie eine Göttererscheinung. Ja, es ist erstmal alles dunkel und ein Donnerschlag folgt auf den nächsten und dann irgendwann kommt Musik und dann kommen die himmlischen Heerscharen sozusagen, Bläserensemble, und irgendwann ist er da. Steht im Lichtstrahl in der Mitte, Prince. Oder von Beyoncé, das auf Netflix gibt es ja diesen Konzertmitschnitt von Coachella.
Von Superboy, oder? Achso, ja. Nee, Coachella, ja.
Also dieser Auftritt, bis sie endlich mal da ist, das ist wirklich, also Jesaja 6 ist nichts dagegen. Ja, also die Vision von Jesaja, wie er denn im Tempel ist und den Saum von Gottes Gewand sieht, ja, so ungefähr. Also da werden diese Formen ja auch verwendet. Und ich glaube, dass die Gefühle von Ergriffenheit und von Gemeinsamkeit und von, boah, das ist jetzt das Absolute, dass die bei vielen Menschen in solchen Konzerten ganz ähnlich sind, wie wenn ich jetzt Hillsong United höre oder eben die Hausband vom Gebetshaus oder so. Ja.
Das ist recht vergleichbar, ja. Ich habe da immer auch mal Leute gehört, die dann gesagt haben, ja, also wenn ich das ja auch außerhalb erleben kann, macht es dann solche Gottesdiensterfahrungen nicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist weniger speziell und kann das vielleicht so von diesem hohen geistlichen Sockel so ein bisschen runterholen?
Ja, also weniger speziell finde ich einen ganz guten Ausdruck. Mhm. Nicht weniger wert. Ja, weil, also die Kirche hat zu jeder Zeit sich der Ausdrucksformen der Gegenwart bedient. Ja, also dass viele heute bei Johann Sebastian Bach irgendwie sagen, ja, der alte Barock, 400 Jahre alt, 300. Ja, das war damals ja höchst modern, was Bach gemacht hat. Mhm. Und es gibt auch heute noch viele, die das sehr genießen können, natürlich. Und die vielleicht weniger bei Beyoncé kalte Schau über den Rücken kriegen, sondern eher bei H-Moll-Messe von Bach. Ja. Also die Formen sind einfach das, was es sind, Formen.
Ich merke, also ich habe ganz, ganz tolle Erlebnisse auf Konzerten gehabt. Meine Anfrage ist häufig dann, das geht dann aber auch mehr so in so eine inhaltliche Ebene, wo ich denke, ja, ich find's gut, wenn man moderne Formen hat. Ich find's aber auch wichtig, dass die breit ist. Also die Breite von solchen Formen im Sinne von, was darf eigentlich alles da in solchen Formen zur Sprache kommen? Was für Emotionen haben da Platz? Welche Lebensthemen? Mhm. Wie breit kann die Amplitude sein? Wie viel Ausschlag darf das haben? So, das sind für mich häufig Anfragen. Vor einigen Jahren habe ich mal einen Popmusiker aus Düsseldorf kennengelernt, der mir erzählt hat, dass so das Popwesen, dass die Produzierenden da sehr starke Vorgaben mittlerweile machen. Also zum Beispiel, dass die sagen, innerhalb von den ersten 3 Sekunden deiner Songs musst du das klare Thema des Songs musst du präsentieren, weil sonst swipen die Leute weiter. Und was natürlich, also ich weiß nicht, ich habe meine erste CD, die ich jemals hatte, war Supertramp. Und Supertramp, die haben ja teilweise Songs, wo die irgendwie erstmal 6 Minuten brauchen, bis überhaupt losgeht. Ja. So ungefähr. So, das ist einfach andere Welten. So, und ich habe auch das Gefühl, dass aber so diese Pop-Mechanismen, dass die auch irgendwo in Kirche einfließen, ja, weil Pop funktioniert einfach. So, und dann reduziert man das aber auf die ersten 3 Sekunden. Da muss dann alles Wichtige gesagt werden. Und ganz viel, was sonst aber, finde ich, Platz haben müsste, fehlt irgendwo. Das kam mir gerade noch. Weiß nicht, ob du da was mit anfangen kannst.
Ich kann mir durchaus was darunter vorstellen, ja. Ich würde das noch ergänzen, was du sagst. Also du hast von der Breite gesprochen, von der, ich frage mich auch, wo ist die Tiefe? Ja. Und zwar, also ich will das niemandem abstreiten, dass die Tiefe da ist, aber das ist für mich ganz entscheidend. Wo haben wirklich Lebenserfahrungen von Höhe und Tiefe Platz? Ja, wo kann ich mich wiederfinden, wenn ich zu Tode betrübt bin? Kann ich mich auch wiederfinden, wenn ich himmelhoch jauchzend bin? Und kann ich mich wiederfinden, wenn ich ganz normal bin, wie meistens? Also kommen Lebenserfahrungen von sogenannten normalen Menschen tatsächlich vor in einer Sprache, in der sie es wiedererkennen können? Das ist erstmal eine Anfrage an vieles, was in der Volkskirche passiert. Aber es ist natürlich auch insgesamt ein Maßstab, den man an alle Formen von Kirche anlegen kann und sagen kann, dann kann ich mich angesprochen fühlen, wenn wirklich Lebenserfahrungen, Lebenswirklichkeiten angesprochen werden, die ich kenne. Vielleicht nicht im Moment gerade akut erlebe, aber die ich aus meinem Leben kenne.
Du schreibst in deinem Buch, dass das Christentum oder das Christsein von morgen, dass das mit einer offenen und mit einer klaren Theologie einhergeht. Ich finde, das schließt für mich ein bisschen da an. Kommt daher, weil ich glaube, dass eine Sache, die ich denke, dass Freikirchen die hinkriegen und dass der Evangelikalismus das hinkriegt, ist, dass sie Glauben klar machen. Ja. Dass sie das super simpel auf den Punkt bringen, dass sozusagen die Popularisierung, da wird Theologie im Sinne von, ne, wie bei der Popmusik, auf die 3 ersten Sekunden, das wird so klar festgelegt, da weißt du, wo es lang geht. Ja. Und ich glaube, das natürlich hat das eine Stärke und eine Schwäche. Aber ich habe das Gefühl, dass das, was die hinkriegen, ist, dass sie so sprachfähig werden. Also die Menschen, die da unterwegs sind, die können beten, die können sich ausdrücken, die haben Antworten auf ganz viel. Und ich glaube, ist mir zumindest in anderen Bereichen verloren gegangen. Und ich wollte einfach zurückfragen, als ich das Kapitel gelesen habe, kann man da von den Evangelikalen lernen? Oder wie stellst du dir das vor, wie das so sein könnte?
Ich stimme dir zu, wenn du sagst, die haben die klare Aussage. Ich würde daneben stellen, das ist nicht die einzige Art und Weise, die Inhalte des christlichen Glaubens klar zu formulieren, so wie sie das, wie das dort passiert, also im evangelikalen Bereich. Wenn ich Gemeinschaften beschreibe, die ich kennengelernt habe, oder die, auf die ich gestoßen bin, die ich zum Christsein von morgen rechne, dann ist da auch ein klarer Bezug auf Jesus Christus. Allerdings, so wie ich das wahrnehme, ist es weniger dieses, naja, Jesus ist dein persönlicher Herr und Heiland und rettet dich vor dem ewigen Tod. Und wenn du dich zu ihm bekennst, kommst du in den Himmel, sondern es ist vielmehr, also es wird viel mehr Wert gelegt auf den historischen Jesus, so wie wir ihn halt, soweit wir ihn irgendwie erkennen können, mit seiner Botschaft der Nächstenliebe, der Feindesliebe. Hier bekommt für mich der Begriff Nachfolge eine ganz neue Bedeutung. Also Nachfolge wirklich im Sinn von Zuwendung zu den Armen, zu den Witwen und Waisen waren es damals, halt heute zu den marginalisierten Menschen, zu dem Zuwendung auch zu dem armen Menschen in mir selber. Also das kann auch ein sehr klarer Bezug auf Jesus von Nazareth sein, aber eben setzt den Akzent anders. Die Botschaft vom Reich Gottes, von dem Jesus ja sagt, es ist nahe da, es ist im Anbrechen, da wo Menschen in meine Fußstapfen treten, da verwirklicht sich Reich Gottes. Das kann auch ein starkes Motiv sein für Vergemeinschaftung und für Engagement. Und dann wird eben das Reich Gottes nicht so verstanden, dass irgendwann im Jenseits, wenn dann das Gericht gesprochen ist und ja, dann es den Übrigbleibenden gut geht, sondern das ist was hier und heute eigentlich anbrechen will und wo wir uns zur Verfügung stellen können, um diesem Anbrechen des Reich Gottes, um damit zu wirken.
Ich bin ja sehr von allem, was so transformative Theologien angeht, angetan. Dieses Missio Dei, alles, was eigentlich Tobias Falks und die an der CVM-Hochschule machen, feiere ich total. Und ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile ganz, ganz starke theologische Konzepte gibt, die einfach zukunftsweisend sind. Ja, die eben nicht so eine, also du sprachst ja vorhin von den Paradoxen, Paradoxien. Ich glaube, die eben nicht irgendwelche Spannungen auflösen, also die eben nicht sagen, es geht nur um das Hier und Jetzt und das Jenseits lassen wir jetzt mal außen vor. Oder es geht nur um die gesellschaftliche Transformation und nicht um die persönliche, sondern das sind Theologien, die viele Spannungen aushalten. Aber ich frage mich eben, wer von den Menschen, die dann in Gottesdienste gehen zum Beispiel oder die sich jetzt mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, wer liest ein theologisches Buch zur Transformationstheologie?
Ja, dafür gibt's ja dann die Predigt. Also wenn wir vom Gottesdienst sprechen. Und also Transformationsstudien studieren ist das eine. Und ich meine, du hast deinen Master gemacht in dem Fach. Mhm. Und ich würde sagen, das ist jetzt deine Aufgabe, das in kleiner Münze eben den Leuten weiterzusagen. Es geht eben nicht darum, ihnen ein Buch von Tobias Falks in die Hand zu drücken und zu sagen, lies mal, ja, sondern im Grunde geht es darum, die eigene Praxis so weit zu transformieren, dass ich das Neue, was ich gelernt habe, wirklich jetzt wieder so weitersagen kann, dass es Lieschen Müller versteht.
Was glaubst du, was könnten da soziale Medien oder Podcasts für eine Rolle spielen?
Die spielen für mich eine ganz, ganz eminent wichtige Rolle. Gerade in der Breite, die es so gibt. Also ich meine, es gibt ja wirklich Podcasts, die theologisch sehr in die Tiefe gehen oder philosophisch auch. Und es gibt Podcasts, die sehr starke Wert auf eine, sagen wir mal, kontemplative Praxis legen. Es gibt Podcasts, die theologische Themen im Plauderton abhandeln. Also ich denke an meine geschätzte Ex-Frau Johanna Haberer, die mit Sabine Rücker zusammen die Pfarrerstöchter bildet und da über die Geheimnisse der Bibel seit 4 Jahren, glaube ich, alle 14 Tage eine Folge machen. Also da gibt's ganz viel Möglichkeiten, um Inhalte, theologische und spirituelle Inhalte zu vermitteln. Und das Medium Podcast ist ja in den letzten Jahren so durch die Decke gegangen, dass es unvermeidlich ist, das zu nutzen, und es wird auch genutzt.
Ja, ich fand das voll schön. Du hast ein komplettes Kapitel auch über Hossa Talk und Konsorten gehabt. Ich guck mal gerade eben hier. So, also du hast da ganz verschiedene Sachen auch vorgestellt. Eine Sache, wo ich denke, da könnte man auch mal ein Shoutout machen, hier Theos Art, Jörg Upschat, genau.
Genau, der ist auch, denke ich, ganz, ganz wichtig. Also jetzt in einer etwas anderen Richtung, der hat ja so Natur und Spiritualität, und die wilde Kirche ist jetzt sein Thema. ganz schön. Und er macht es eben auch auf YouTube, immer mit seinem Hund auf der Hunderunde oder so, mit den Naturbildern. Also ganz wirklich sehenswert, Theos Art. Oder Theos Welt heißt es inzwischen wieder. Hat es ein paar Mal umbenannt.
Ja, ich glaube, der hat auch verschiedene Accounts, meine ich, oder?
Er hat seinen Account mal gewechselt, weil er den früher im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit für die Nordkirche gemacht hat. Und da hat sich dann Schwerpunktverschiebung in seiner Stellenbeschreibung ergeben. Und jetzt führt das privat weiter. Aber es hat sich, also im Grunde ist es eine Fortführung von dem, was er früher gemacht hat. Und dann hat er zwischenzeitlich mal kurze Zeit einen persönlichen Podcast gehabt oder Vlog gehabt, der ist aber, den hat er, glaube ich, wieder eingestellt. Aber gut.
Ich glaube, dass er zumindest, ich weiß nicht auf welchem Kanal, aber irgendwo, da übersetzt er, glaube ich, auch Andachten von Richard Rohr.
Das ist auch auf Theos Welt. Ja, genau.
Ja. So, also ganz unterschiedliche Projekte, die du da auch so ein bisschen sammelst. Also es ist auch so ein bisschen, weiß ich, wie so ein Poesiealbum, finde ich, wenn man dein Buch liest. Also lauter Anregungen, wo ich auch das Gefühl habe, wenn man das sich so mal am Stück gibt, ist es auch sehr ermutigend. Ich so das Gefühl habe, es sind ja weit mehr als 16 Anfänge, die du da
so gesehen,
beschreibst.
Ja.
So ist ja sehr, 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 sehr viel, was da passiert. Magst du nochmal sagen, also wie geht's dir selber jetzt damit, wenn du hast jetzt 40 Jahre lang in Kirche und so weiter da engagiert, hast dich engagiert, hast da gearbeitet und schreibst jetzt am Ende, also du bist ja in, sagt mal bei euch Pension oder?
Ruhestand, Pension kann man
Ruhestand,
auch sagen, ja.
Ruhestand, okay. Genau, da schreibst du jetzt ein Buch über Neuaufbrüche. Also wie ist das für dich? Wie blickst du auf diese ganze Sache? Ist das optimistisch?
Ja, ich bin optimistisch, allerdings nicht, was die großen Zahlen angeht. Also ich glaube wirklich, dass die Kirchen wirklich im Niedergang sind. Also sie sind noch nicht am Ende. So, das ist halt jetzt ein plakatives, als Buchtitel muss man halt eine plakative Formulierung wählen. Aber die Volkskirchen, wie wir sie gekannt haben, die gehen wirklich ihrem Ende zu. Also mit dieser flächendeckenden Vollversorgung der Bevölkerung, das lässt sich einfach nicht mehr aufrechterhalten mit den weniger werdenden Ressourcen. Aber was mir eben, während ich für dieses Buch recherchiert habe, immer mehr begegnet ist und worauf ich immer mehr gestoßen bin, sind so eben diese Anfänge, diese Aufbrüche, diese Initiativen, Start-ups von Menschen, die gar nicht unbedingt unter dem Dach der verfassten Kirche, die einfach was machen. Ja, die einfach was machen, weil sie von dieser Botschaft der Nächstenliebe, der Fernstenliebe, ja, angesprochen sind und da was umsetzen wollen. Und also manches passiert auch unter dem Dach der Volkskirchen noch, wobei das meistens Projekte sind, die dann halt irgendwann ist der Projektzeitraum beendet, die Förderung läuft aus und dann war es ein schönes Experiment. Das ist die Frage, wie nachhaltig das ist. Aber das ist überhaupt eine Frage nach der Nachhaltigkeit. Wir sind wirklich in einer Zeit des Experimentierens, des Ausprobierens. Da wird vieles auch wieder eingehen und Neues wird wieder entstehen und manches wird bleiben und es werden sich manche Richtungen und Linien vielleicht verstärken und da vertiefen. Aber wohin das jetzt wirklich im Einzelnen geht, kann niemand sagen. Aber ich habe im Lauf meiner Recherche wirklich wieder ein ganz neues Zutrauen in die Heilige Geistkraft gewonnen. Hm. Also was da an Kreativität unterwegs ist, das ist wirklich göttlich.
Ja, das ist schön. Oft geht mir das auch so. Jetzt gerade, ich komme jetzt vom Wochenende, war ich in Zürich beim RevLab, das ist ein Podcast-Festival gegeben. Das ist schon spannend. Hm. Also es war auch so ein bisschen, dass ich gedacht habe, also wenn da jetzt irgendwie ein Komet vom Himmel fällt, dann ist auch irgendwie so die halbe Podcast-Szene der Christen da irgendwie auch nicht mehr da. Das war auch
ja, echt. Gut, es ist Gott sei Dank kein Komet runtergefallen. Du bist noch da und die anderen auch. Aber ich bin dadurch, hört es durchaus mit einem gewissen Neid. Ich wäre da auch gern gewesen. Ich konnte aus Termingründen nicht, aber ich hoffe, dass es bald wieder mal stattfindet, nächstes Jahr oder so, und dann möchte ich dabei
sein. Ja, ich glaube, da sind so ein paar Lagerfeuer, sind da schon, glaube ich, also das haben die entsprechenden Leute am Schirm, also auch nicht nur, es gab ja auch bei Marburg, da unten Marburg, die haben ja auch diesen Inspirationstag und so. Also ich glaube, da entstehen schon ein paar Dinge, die auch dafür gedacht sind, dass einfach die Menschen sich dann auch begegnen. Ja, das ist ja extrem wichtig.
Genau, das vielleicht so viel noch zum Thema Podcast. Also das ist ja auch ein sehr postmodernes Medium. Die Menschen sitzen wo? Auf ihrem Sessel oder an ihrem Schreibtisch oder stehen in der Küche und schnippeln Gemüse und hören dabei diese Podcasts. Aber immer wieder entstehen aus diesen Podcasts dann so Initiativen, Mensch, lasst uns doch mal treffen. Ja, also Regelgruppen von Hossa Talk oder eben dann sowas wie dieses Festival jetzt in Zürich oder also wo drängt es dann auch in die persönliche Begegnung und dann kann man sehen, was daraus dann wieder wird. Ja.
Ich merke, deswegen habe ich gerade auch den Jörg nochmal reingebracht. Was ich beim Jörg spannend finde, ist, dass der zu einem sehr, sehr geringen Prozentsatz oder Anteil sich über die Dinge, die in Kirche und Christentum falsch laufen, unterhält. Ja. Der ist sehr, sehr stark darin, Menschen zusammenzubringen. Der ist sehr stark darin, auch Inhalte zu kreieren, wo, ich sag mal, ein geistliches Leben von zehren kann. So, das, also der baut da was Neues auf. Ich habe das Gefühl, dass Podcast in der Anfangsphase eine andere Funktion hatte. Also wenn man jetzt mal so 10 Jahre zurückgeht oder vielleicht auch nur 5, dann konnte im Podcast das gesagt werden, was sonst nicht gesagt werden darf. Also die Verleger haben entsprechende Bücher nicht rausgebracht mit solchen Gedanken. So, und das konnte man dann im Podcast sagen, das war so eine Wiese. Ja. Und ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl, dass es könnte sich ein bisschen verschieben dahingehend, dass man eben sagt, so für meine eigene Spiritualität, wenn ich in der Küche am Gemüseschnibbeln bin, dann ist das eine Form von geistlicher Energie, die ich da irgendwie auftanken kann, oder ich weiß auch nicht, ob es anders war. Aber das hat mich noch so ein bisschen abgeholt. Deswegen fand ich's gut, dass du auch solche Projekte vorgestellt hast, die einen ganz anderen Charakter haben. Und da auch, glaube ich, was das Medium Podcast angeht zum Beispiel, da auch in eine neue Richtung weisen könnten.
Also für Jörg ist es ja auch sehr wichtig, dass er eben Vernetzung macht. Er hat auf seiner Website jetzt so eine interaktive Landkarte, wo man sehen kann, wo sind andere Compañeros? Kann ich mit denen mal vielleicht Kontakt aufnehmen? Er fördert auch oder propagiert immer wieder dieses System des Soul Brother oder Soul Sister. Also er ist da wirklich, das ist ihm ein großes Anliegen, und ich denke, dass es auch durchaus Widerhall findet in seiner Community, Menschen wirklich auch persönlich zusammenzubringen und tatsächlich was Neues zu bauen, ohne sich, wie du sagst, eben allzu sehr am oder überhaupt besonders an dem Alten abzuarbeiten.
Ja. Ich würde gerne 2 Fässer noch aufmachen. Das eine Fass ist, du hast ein Kapitel geschrieben über Gebäude. Das fand ich, da gibt's eine witzige Story. In Düsseldorf habe ich einen Pfarrer kennengelernt, ganz toller Typ, Lars Schütz. Der hat mir dann irgendwann mal, saß mal zusammen, hat er mir erzählt, ja, die Gemeinde jetzt, die Kirche, die hat jetzt irgendwie so ein Haus, hat sie verkauft und hat da viele Millionen, ich weiß nicht, war nicht mehr im einstelligen Millionenbereich, was sie da bekommen haben. So, und dann haben sie überlegt, was machen sie? Und dann, ja, vielleicht können wir dann irgendwie die Jugendkirche ein bisschen umbauen. Aber da müssen wir mal gucken. Also da sollten wir jetzt nicht irgendwie 5 Millionen fehlinvestieren. Das wäre irgendwie ein bisschen schade. So, wo ich so dachte, okay, da sind ja unfassbare Ressourcen. Nicht nur an Gebäuden. Sondern jetzt sagst du, naja, die Kirche der Zukunft, mit Gebäuden ist da nichts mehr. Kannst du das mal, also, welche Rolle spielen diese Gebäude?
Naja, also Kirchengebäude haben ja eine ganz viele Funktionen, also jetzt nicht nur religiöse. Das sieht man, denke ich, vor allem zum Beispiel in den ostdeutschen Bundesländern, die ja noch viel stärker entkirchlicht sind als die westdeutschen. Aber da gibt es in vielen Orten Bestrebungen, die Kirche vor Ort, die ja schon längst nicht mehr bespielt wird mit Gottesdiensten oder vielleicht einmal im Jahr, die zu erhalten und zu pflegen, weil das ist ein identitätsstiftende Marke für diesen Ort, unsere Kirche, auch wenn wir da nicht reingehen. Aber das ist wie so eine Landmarke, ja. Und das entspricht auch der Geschichte der Gebäude, also gerade in den Städten oder auch die reichen Städte haben, die Bürger haben da viel Geld in die Hand genommen, um tolle Kirchen zu bauen. Natürlich nicht nur Soli Deo Gloria, also nicht nur zur Ehre Gottes, sondern auch zu zeigen, wir sind wer und wir können uns das leisten. Wir können diese tollen Architekten und Künstler bezahlen. Das ist so eine Funktion. Als Versammlungsort wären solche pompösen oder auch wunderschönen oder teuren, riesigen Gebäude gar nicht notwendig. Sind oft eher dysfunktional. Ja? Die Akustik in so einer mittelalterlichen Kirche ist vielleicht für ein Konzert von einem A Cappella-Ensemble wunderbar. Oder wenn Jan Gabarek da sein Saxophon spielt, dann ist es toll. Aber für eine kommunikative Veranstaltung völlig ungeeignet. Also Kirchengebäude haben eine ganze Reihe von Funktionen, die über den bloßen Versammlungsort hinausgehen. Und wenn Kirche nicht mehr mit der Bürgerschaft sozusagen identisch ist, also wenn sich eine Kommune nicht mehr über gemeinsam mit der Kirche definiert, dann werden da die Gelder auch nicht mehr in die Kirchen gesteckt werden. Und Gemeinschaften, die aufbrechen, um miteinander dem armen Wanderprediger Jesus nachzufolgen oder am Reich Gottes zu bauen, die brauchen das auch nicht. Die brauchen auch nicht solche pompösen Dinger, die in den reichten Bauwagen oder irgendwie ein angemietetes Ladenlokal oder so. Ich denke, dass viele Kirchen bestehen bleiben werden und auch wenn sie nicht mehr regelmäßig mit Gottesdiensten bespielt werden oder wenn nicht mehr regelmäßig Gottesdienste dort stattfinden, haben sie trotzdem noch eine religiöse oder spirituelle Funktion, einfach indem sie da sind, indem sie durch ihre bloße Existenz hinweisen darauf, es gibt da eine Dimension, die geht nochmal über das hinaus, was so alltäglich ist. Und schließlich sind es Räume, ganz oft Räume, die, wenn sie offen sind, Menschen animieren können, dann doch mal einen Moment in die Stille zu gehen und ja, sich vielleicht zu erinnern, da war doch mal was. Wie war das mit diesem Gott oder wie hieß der nochmal? Ja, so. Also einfach dadurch, dass sie da sind und wenn sie offen sind und einigermaßen auch gepflegt sind, wenn vielleicht sogar eine Kerze drin brennt, dann können die nochmal eine, nicht für viele, aber für manche Menschen so eine Erinnerungsfunktion erfüllen.
Ich habe lange Zeit in der, ja, ich würde sagen, Emerging Church Bewegung mich sehr wohl gefühlt. Da war die Idee, wir gründen neue Kirchen, gründen neue Gemeinden, die dann nicht mehr in einem Kirchengebäude unbedingt sein können. Unsere damals, die war in einem Punk, in der Disco, ja. In einem Punkschuppen, später in der Lagerhalle, die aber auch zweckentfremdet wurde. Wer weiß, was da für Sachen waren. Da waren wilde Sachen, die da als Gerüchte kursierten. So, und ich habe aber gemerkt, diese ganzen Projekte, ja, ich will nicht sagen Projekte, diese Gemeinden, die gegründet worden sind, die sind dann mal 10 Jahre da gewesen. Das hat ja da in den 2000ern hat es ganz viele solcher Projekte gegeben, die ich auch teilweise kannte. Und irgendwann sind die alle eingegangen. Dann sind die Leute, die das geleitet haben, aus irgendwelchen Gründen konnten es nicht mehr weitermachen. Ja. So, und dann schläft sowas alles ein. Deswegen, ich komme nochmal zu den Gebäuden und Institutionen. Mhm. Also, ich frage mich, wenn es solche Institutionen und Gebäude und sowas, wenn sowas nicht gibt, wenn das keine Rolle spielt, ist dann Christentum nicht so fluide und so wenig nachhaltig, dass das dann alles verpufft nach ein paar Jahren, wenn die Leute dann irgendwie Familien haben, dann hat man keine Energie mehr, sich um den ganzen Kram zu kümmern, sondern was ist das? Was denkst du dazu?
Da hast du sicher einen Punkt. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit vorhin ja schon mal angesprochen. Natürlich ist so eine Institution wie so eine Landeskirche oder auch eine Freikirche, die kann eine gewisse Nachhaltigkeit einfach dadurch gewährleisten, dass sie diese Strukturen hat. Da gehören die Gebäude dazu, da gehören die Ämter dazu, da gehören die Synoden und die ganze Kirchenleitung und so weiter dazu. Das hat schon seine Funktion. Ich glaube auch nicht, dass die institutionelle Kirche so schnell eingehen wird. Also die wird noch lange bestehen, auch weil sie durchaus von der Gesellschaft als gesellschaftlicher Player immer noch wichtig ist und nachgefragt ist, immer noch. Also insofern können die Institutionen tatsächlich für diese Nachhaltigkeit stehen. Und die Beobachtung, die du gerade beschrieben hast, dass so Aufbrüche dann wieder einschlafen, wieder eingehen, klar, die habe ich auch gemacht. Ich halte das aber nicht für schlimm, weil einer der wichtigsten Sätze für mich zwei ganz wichtige Sätze für das, was Kirchenentwicklung und betrifft, Kirchenentwicklung und das Leben der Kirche betrifft. Das eine ist der berühmte lateinische Satz Ecclesia semper reformanda. Die Kirche muss sich ständig erneuern. Und das andere, ein bisschen weniger lateinisch ausgedrückt, Gott hat keine Enkelkinder. Also Bewegungen, die dann sozusagen eine zweite Generation vorbringen, wenn also dann die Kinder der Gründergeneration auch, wenn die dann heranwachsen, die Frische des Aufbruchs geht immer verloren. Das kann nicht anders sein aus organisationstheoretischen Gründen. Das ist, ja. Und wenn das dann eingeht und an einer anderen Stelle was Neues aufbricht, dann ist es ja auch ein Modell, wo Nachhaltigkeit jetzt nicht im Sinn von Kontinuität an einem Ort gelebt wird, sondern Nachhaltigkeit so aussieht, dass an immer wieder neuen Orten immer wieder neue Aufbrüche passieren. Jetzt kann man sagen, wer kann das garantieren, dass immer wieder neue Aufbrüche entstehen? Die Antwort, die ich geben kann, ist, niemand kann das garantieren. Wir können nur eben, wie vorhin schon gesagt, auf die Heilige Geistkraft vertrauen, dass sie immer wieder mit ihrer unendlichen Kreativität Menschen inspiriert, sich zusammenzutun und sich auf Jesus zu beziehen, sich um ihre Mitmenschen zu kümmern und gemeinsam unterwegs zu sein.
Ja, das finde ich gut. Da kann ich viel mit anfangen, finde ich super. Jetzt habe ich noch gesagt, das zweite Fass. Das ist mir tatsächlich das, was, ich will nicht sagen unangenehm, aber es ist so das, was ich finde, boah, das hat echt Tücken. Du hast ein Kapitel genannt, das Christentum von morgen sinngemäß lebt mit den Armen. Und erzählst du eine Geschichte, unter anderem, wo du das auch versuchst umzusetzen und dann dich mit Menschen einfach zusammengesetzt hast, hast dich zu Menschen begeben, die irgendwo in der Umgebung deiner Kirche waren und offensichtlich zu den gesellschaftlichen Randgruppen gezählt haben. Und ich merke, das ist etwas, wo ich sage, ja, ich sehe, das ist sehr Jesus-like. Also, da würde ich auch noch sehr betonen, du hast deutlich unterschieden zwischen, sage ich mal, so ein gönnerhaftes, wir kümmern uns um die anderen. Ja. Und ich würde sagen, solche Menschen müssen in der Kirche auch stattfinden und müssen mitprägen können. Also mit Kirche, mit anderen Menschen zusammen. Das vielleicht nochmal rein. So, aber ich merke, das ist für mich der unangenehmste Punkt, wo ich sage, ja, das ist zwar Jesus-like, aber also dann habe ich vielleicht doch die Hillsong-Lichtmaschinen und Nebelmaschinen und so weiter, habe ich dann lieber.
Die stinken nicht so.
Die stinken nicht so.
Ja. Du hast dieses Kapitel angesprochen. Ich eröffne dieses Kapitel ja auch mit dem Satz ungefähr so, von allen Aussagen oder Kapitelüberschriften ist diese, die am stärksten ein Desiderat beschreibt und am wenigsten die Wirklichkeit. Ja, es ist so, und ich habe ja die Geschichten, die du gerade referiert hast, waren ja auch punktuell. Ich habe es auch nicht geschafft, wirklich jetzt mit den Armen zu leben, wie von mir als Christian Herwarz, der ein Jesuitenpater, der mittlerweile auch verstorben ist leider, der die Straßenexerzitien begründet hat und der einfach in Berlin, glaube ich, in einer offenen WG gelebt hat, wo Hinz und Kunz, drogenabhängig, obdachlos, wie auch immer, mitleben konnte. Der hat es geschafft. Ja, ist aber eine Ausnahmegestalt und trotzdem, wir brauchen solche Gestalten, die uns erinnern daran, dass das eigentlich das Wesen der Kirche mit ausmacht und dass wir an diesem Bereich das Wesen der Kirche auch verfehlen. Und das sage ich ganz bewusst wir. Also ich beziehe mich da durchaus total mit ein. Ja. Das ist sowas wie der Stachel im Fleisch, der einfach da ist und ja, da geht's mir wie dir. Also ich mag jetzt zwar nicht die Nebelmaschinen von Hülsong, aber ich sitze dann auch lieber in meiner Markuskirche und höre wie eine Bachmotette, oder? Ja, das ist wirklich ein Punkt, da müssen wir, da braucht es Buße im Sinn von Richtungsänderung. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht, was da die Heilige Geistkraft in uns noch, mit uns noch vorhat und in uns bewirken mag, werden wir sehen.
Es ist ja so ein Ding, ja, Jesus ist in die gesellschaftlichen Risse reingegangen. Das hört man sehr häufig jetzt auch. Das wird gepredigt. Also zumindest in den Bubbles, mit denen ich mich so bewege, da wird Jesus auch so verstanden, als Jesus, der für die Ausgegrenzten war. Eigentlich sogar so ein riesen postevangelikales, progressives Ding, dass man Jesus gerade auch so versteht. Dann entdecken wir Postevangelikalen dann auch, oh, da hat's ja mal sowas wie Befreiungstheologien gegeben und so. Und dann, ich glaube, dann haben wir auch noch verstanden, ja, das bezieht sich dann ja auch auf die ganze queere Gemeinschaft, die Leute, die so, und dann hört's aber, glaube ich, auch auf. Also die Queeren, dann sind wir schon genug sozial unterwegs, so, aber ich finde, das ist, ja, weiß ich nicht. Das ist schon, also das oft ist es zumindest so mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, ja sehr oft so, dass wir sagen, ja, wir müssen ganz viel dekonstruieren und irgendwie ganz viel von dem, was wir früher so gedacht haben, das war ja alles nochmal neu und so. Und das sind ja aber so Sachen, so Jesus und die Armen. Das ist ja, da muss man nicht viel dekonstruieren. So, aber trotzdem, da macht man so schön einen Bogen rum.
Naja, es hat vielleicht damit zu tun, also Jesus war zwar sicher, hatte eine gewisse Bildung, also er hat auf jeden Fall die Schule besucht, soweit es damals gab, und er konnte lesen und schreiben und hat die Schrift studiert, aber er hat selber auch zu den Armen gehört. Ja? Also wenn er aus Nazareth kam, also wirklich das hinterste Provinzkaff, der war selber arm und in seinem ganzen Leben hatte das ja auch, kann man das ja nachvollziehen in seinem öffentlichen Leben. Für mich ist, und wir sage ich jetzt im Sinn von diejenigen, die Kirche betreiben. Wir sind alle irgendwie aus der höheren Bildungsschicht und also formal höheren und aus besseren Einkommensgruppen und so weiter. Zum ganz, ganz, ganz großen Teil. Ein Beispiel, wo es anders gelaufen ist, sind zum Beispiel die Jesus Freaks. Ja, der Martin Dreyer, der hat einfach selber als Junkie ohne irgendeinen Berufsabschluss und ohne irgendwelche Ausbildung diese Bekehrung erlebt und eine Gemeinde gegründet mit Leuten, die ja genauso im Dreck saßen wie er. Das war also jetzt nicht also das ist zum Beispiel der Unterschied zu Teen Challenge, was so in den 60er, 70er Jahren oder so mit Drogenabhängigen gearbeitet hat. Da war es ein Pastor, der ist dann hingegangen zu den Drogenabhängigen. Nee, der Martin Dreyer war selber einer. Ja, der war selber ein Junkie und hat sich mit anderen Junkies zusammengesetzt, mit Punks. Und die waren auch in der Punk-Kneipe dann erstmal, haben da ihre Jesus-Abhängabende gefeiert. Ne? Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir da hinkommen können, tatsächlich, dass die Armen und Marginalisierten als Subjekte der Gemeinde, der Gemeinde Jesu Christi, sich empowern. Ja. Also ob das überhaupt irgendwie funktionieren kann, dass, ich sage nochmal, wir Bessergestellten, Bessergebildeten hingehen und sagen, wir wollen jetzt mal was mit euch machen, Da müssten wir erstmal wahrscheinlich an unserer Sprache arbeiten.
Ja.
Ja. Bisschen Volksbibel studieren. Ja, so. Also das ist echt ein Punkt und ein ganz wirklich zentraler Punkt und ein richtig schwerer Stein des Anstoßes sozusagen, der uns da im Weg liegt. Also da bin ich auch ratlos.
Ja. Aber deswegen fand ich es trotzdem sehr, sehr wichtig, dass dieses Kapitel auch drin ist. Da, ja.
Eben, zumindest als Stachel im Fleisch und als Erinnerung. Da war doch mal was.
Ja, ja. Da war mal was. Da war mal was. Ich würde ganz am Ende dann nochmal fragen, gibt es bei dir irgendwelche Projekte, die gerade noch laufen, wo du hier sagen könntest, also da nochmal darauf hinweisen, dass hast du ein neues Buch in der Pipe oder Ideen? Kommt da was?
Ideen habe ich einige, aber weiß noch nicht, ob das Buch ergeben wird. Im Moment habe ich da kein Bild davon. Jetzt selber auch einen Podcast machen, habe ich auch schon mal überlegt, aber da fehlt auch noch einiges bis dahin. Ein Blog vielleicht. Also es entstehen so ein paar Themen, die schon auch nach draußen wollen, aber das ist noch alles sehr, sehr unfertig und also ist jetzt keine übertriebene Geheimniskrämerei, sondern ich weiß es einfach wirklich noch nicht, was kommt.
Okay. Aber ich denke, man findet, ich glaube, du bist in den sozialen Netzwerken, bist du auch auf jeden Fall vertreten.
Ja.
Man kann dir folgen und.
Ich bin auf Insta, ich bin auf Facebook, ich habe eine Website.
Genau. So. Ja. Ich würde an der Stelle dann hier ein Komma machen und dir danken für deine Zeit und deine Bücher. Das glaube ich. Ich habe viel von profitiert und ich glaube jetzt gerade auch das letzte Buch, das ist, finde ich, sehr ermutigend, glaube ich, zu sehen, weil viele ja auch unter dem Eindruck stehen, ja, Kirche, das geht alles runter. Ja, es gibt aber viele Aufbrüche und das stellst du sehr schön zusammen.
Ja, dir auch vielen Dank. Also ich habe das jetzt sehr genossen. Also ein Gesprächspartner, der die richtigen Fragen stellt und die richtigen Impulse setzt, ist echt was wert. Also vielen Dank.
Sehr schön. Dann danke dir und bis demnächst. So.
Bis demnächst.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.